Hallo und willkommen retour zum nächsten Talk hier in der Privacy Week. Diesmal ist es nicht nur ein Talk, sondern es ist ein richtig schönes Panel zum Thema gesellschaftliche Teilhabe in der Krise von digitalen Brücken und Brüchen. Wir haben hier fast eine Stunde Zeit, um diesem Panel zu lauschen, und wahrscheinlich wird es so ab etwa einer halben Stunde, 40 Minuten in die Richtung gehen, dass ihr euch hier auch einbringen sollt. Also bitte überlegt euch jetzt schon Fragen, hört zu, lauscht diesem tollen Gremium an Expertinnen und Experten. Tja, und was soll ich sagen? Ich darf einfach hier mal gleich übergeben an den Thilo und euch eine spannende Stunde wünschen.
Danke, Jürgen. Vielen, vielen Dank für die netten Worte. Wir wurden ja schon ganz warm empfangen. Wir grüßen natürlich auch alle, danken jetzt schon im Vorfeld unseren Expertinnen und Experten. Das schieben wir einfach mal direkt vorweg, wiederholen das aber gleich noch. Ja, wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr bei der Privacy Week dabei sein können. Wir, das sind zunächst mal Peter Fieker, Philipp Knopf, Theresa Mahletz und ich, aus im engeren Sinne aus einem Projekt. Ich leite da gleich noch dran ein, von der Universität Wien, in Kooperation mit der Technischen Universität Wien. Und das sind dann zum Glück auch Angelika Adensammer, die wir hier auch schon sehen, Max Fuchsjäger und dann eben auch wieder Theresa Mahletz aus unserem Team. Ja, warum sind wir hier? Warum sind wir auf die Idee gekommen zu dieser Diskussion? Wir haben Ende 2019 ein Projekt bewilligt bekommen und gestartet in diesem Rahmen der Digitalen Humanismus-Initiative in Wien. Also welche Werte kann man eigentlich der Digitalisierung geben? Das ist hier in Wien doch recht einschlägig. Unser Projekt, nennt sich Digitale Infrastrukturen der Partizipation, und wir gucken uns da verschiedene Initiativen an. Gruppen, das ist der Augustin, die Straßenzeitung, die ihr alle kennt, das ist Fridays for Future Wien und das ist der Chaos Computer Club in Wien, der C3W, und schauen uns an, wie hier digitale Infrastrukturen genutzt werden, welche, um sich zu beteiligen, welche Beteiligungschancen gehen mit bestimmten digitalen Medien und Techniken einher, aber auch welche Hürden. So, das war nun Anfang 2019 und dann kam Corona im, ja, wie wir alle wissen, März dieses Jahres. Ja, ich glaube, das war so März dieses Jahres, und wir, nicht nur wir, sondern natürlich auch unsere Gruppen und dann eigentlich im Grunde alle waren schlichtweg konfrontiert mit der Frage, ja, der Partizipation in der Krise. Ja, also dadurch, Sie wissen das alle, die Möglichkeiten, öffentlich in Erscheinung zu treten, brachen massiv weg. Alte Probleme, die man so hatte, auch in den unterschiedlichen Initiativen, mit denen man eigentlich versucht hatte, Gehör zu finden, wurden verstärkt, wurden intensiviert durch Corona. Andere neue Probleme sind aufgetaucht. Ja, und wir haben uns genau das zum Anlass genommen und gefragt, jetzt sind wir in einer Situation, in der einerseits die Maßnahmen gegen die Corona-Krise sozusagen hochgefahren werden, auf der anderen Seite hofft jeder auf digitale Technologie, digitale Medien, und hier, wie gesagt, ergeben sich einfach kontinuierliche Probleme, neue Probleme tauchen auf, und da sind wir einfach zu der Idee gekommen, wir müssen das mit Expertinnen aus unseren Feldern, generell mit Expertinnen aus verschiedenen Initiativen besprechen, und da gibt es im Grunde ja kein schöneres Format, kein schöneres Forum und Podium als jetzt hier bei der Privacy Week. Wer sind wir? Das habe ich schon kurz gesagt. Sprechen und ganz besonders danken möchten wir den Vertreterinnen. Ich hatte sie namentlich schon genannt. Das ist, wie gesagt, Angelika Adensammer zunächst mal. Angelika ist Spitzenkandidatin der Partei Links. Hallo. Bei der Wien-Wahl angetreten. Sie kandidiert im ersten Bezirk, den nun leider Gottes Links der ÖVP überlassen musste. Sie ist aber darüber hinaus Juristin, beschäftigt sich mit Fragen der Polizei, mit Überwachung, mit dem Demonstrationen. Recht. Ich habe jetzt hier noch das Schlagwort Predictive Policing aufgeschrieben. Ich glaube, die Liste könnte man recht stark und intensiv erweitern. Ich möchte das gerne bei diesen Schlagworten belassen. Wir haben Max Fuchsjäger hier, der sich bei Fridays for Future engagiert. Ich glaube, zu Fridays for Future müssen wir nicht so viel sagen. Ich sage trotzdem einen Satz dazu. Wie ihr alle wisst, natürlich setzt sich Fridays for Future für Maßnahmen gegen den menschenverursachten Klimawandel ein, versucht das Ziel der 1,5 Grad Erwärmung sozusagen entsprechend des Pariser Klimaabkommens doch noch zu erreichen. Und infolgedessen gilt die Forderung Fight Every Crisis. Max engagiert sich, das muss man noch dazu sagen, im IT-Arbeitskreis von Fridays for Future. Und schließlich haben wir Theresa Mahletz. Sie ist im Grunde von Anfang an in unserem Projekt mit dabei, hat sich sehr intensiv mit dem Feld der Straßenzeitung, mit dem Augustin auseinandergesetzt und kann unsere Einblicke in dieses Feld präsentieren und wird entsprechend auch mitdiskutieren in unserer Runde. Ja, nochmal herzlichen Dank, dass ihr alle die Zeit gefunden habt, auch an diesem dunklen, verregneten Tag. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, da eher drin zu sein. Bevor ich jetzt aber gleich an Peter übergebe, Peter Fieker, der auch von Anfang an in unserem Projekt mit dabei ist, will ich ganz kurz noch darauf hinweisen, wir hatten es kurz schon gesagt, wir streben so in etwa 35, 40 Minuten an in unserer Diskussionsrunde, jetzt erstmal in den geladenen Gästen und wollen dann aber, und das ist uns wichtig, für die weitere Community, die jetzt hier hoffentlich auch anwesend ist, öffnen, um dann auch Fragen sozusagen gemeinsam zu diskutieren mit den Netzaktiven, mit den netzaktivistischen Gemeinschaft hier in Wien. Ja, wie gesagt, Peter ist von Anfang an auch dabei, der moderiert jetzt nun durch die nächsten Minuten und ich gebe jetzt direkt das Wort an dich, Peter.
Ja, danke Thilo. Auch von mir ein herzliches Willkommen und danke, dass ihr alle da seid und dass wir dieses Panel halten können und diesen wunderbaren Abend. Ein bisschen verregnet und dunkel, aber ansonsten. Ja, und wie Thilo schon sagt, es geht uns grundsätzlich auch in den Fragen, die jetzt diskutiert werden, um digitale, aber auch analoge Hürden und Chancen, die sich durch Corona ergeben haben, vor allem auch durch die Maßnahmen, die hier gesetzt wurden. Und da natürlich auch die Frage, was für eine Rolle zum Beispiel auch die Medien spielen, was mediale Darstellung und Wahrnehmung betrifft. Aber auch der Blick über die Grenzen hinweg spielt natürlich eine Rolle. Und letztlich auch, und wir hoffen auf rege Beteiligung aus dem Publikum, sozusagen das, was wir aus der Krise mitnehmen, was wir lernen können für den weiteren Verlauf und auch die Zeit danach. Ja, die Zeit ist knapp sozusagen und deswegen will ich mich jetzt gar nicht lange aufhalten. Ich hoffe auch auf rege Beteiligung, dann, wenn wir die Runde öffnen. Gerne einfach Fragen merken, schon einmal vielleicht mitschreiben oder vielleicht auch Zeichen geben und dann vielleicht auch im zweiten Teil einfach diese Fragen stellen, auch direkt an die Panelistinnen und Panelisten. Ja, und dann legen wir vielleicht auch einfach gleich einmal los und ja, ich möchte mich an Max richten als Ersten sozusagen. Hallo Max, du bist ja sozusagen in der IT-Gruppe von Fridays for Future aktiv und ich kann mir vorstellen, dass gerade in der Zeit, wo Straßenprotest jetzt sozusagen nicht mehr möglich ist und ihr ins Netz gegangen seid, um eure Anliegen sozusagen nach außen zu tragen, da gab es sicher einiges zu tun, vor allem auch in der IT. Und da wäre sozusagen auch die Frage, wie du diese Umstellung erlebt hast, beziehungsweise vielleicht auch einfach durchgeführt hast. Also was waren da so Herausforderungen, mit denen du da konfrontiert warst?
Ich hoffe, man hört mich. Ja.
Ja.
Ah, super. Herausforderungen, naja, wir haben eigentlich nach wie vor auf der Straße gestreikt. Wir haben nur einfach mehr aufgepasst. Es gab, glaube ich bin da nicht so ganz im Bilde, ein paar Wochen vielleicht am Anfang, also wie der Lockdown war natürlich, wo wir nicht streiken konnten und wir waren auch gar nicht vorbereitet darauf, irgendwas, ein digitales Äquivalent herzustellen. Wir haben dann aber für den weltweiten Streik, der Ende April war, das war unser 5. weltweiter Klimastreik, haben wir dann eine digitale Streikaktion gemacht. Also wir haben so eine Menschenkette, eine digitale gebildet. Und was haben wir noch gemacht? Ja, wir haben halt so eine Social Media Aktion gemacht mit Hashtags. Aber dabei blieb es halt und weil wir halt einfach nicht das Know-how hatten. Wir waren einfach gewohnt, auf der Straße zu agieren. Aber das Problem haben wir jetzt gar nicht mehr. Also es ist eh wieder auf der Straße, schon seit längerem. Und der letzte weltweite vor kurzem, der war auch wieder auf der Straße. Aber wegen Corona haben wir halt Abstandsregeln eingeführt und jeder soll eine Maske tragen. Und generell, weil wahrscheinlich die Leute auch etwas Angst hatten, waren halt auch geringere Streikzahlen, also bei diesem, also Teilnehmerzahlen bei diesem weltweiten Streik. Ja. Also das ist so die Umstellung für Streiks, wollte ich sagen. Ansonsten hat sich eigentlich nichts geändert. Ja.
Okay, vielleicht noch kurz als Einstiegsrunde einfach mal so ein paar, sozusagen die Frage auch weiterzugeben, vielleicht an eine junge Partei sozusagen, Angelika. Ihr seid ja mit Links heuer erstmals bei der Wienwahl angetreten. War da der Wahlkampf in Corona-Zeiten für euch so, wie ihr euch das gedacht habt, als ihr die Idee zur Gründung der linken Liste hattet? Oder hat es da auch sehr spezielle Herausforderungen gegeben, die, mit denen ihr da hier zu kämpfen hattet vielleicht?
Ja, also wir hatten auf jeden Fall große Herausforderungen und das betrifft auch nicht nur den Wahlkampf, sondern auch alles, was dorthin geführt hat. Und ich würde gern damit vorne anfangen. Wir sind ja, wir haben uns erst im Jänner gegründet, also erst vor zwischen 10 Monaten, in einer großen Gründungskonferenz mit mehreren 100 Leuten. Und das ist auch quasi die Art, wie diese linkspolitisierten Leute Politik kennen, dass man gemeinsam in einem Raum ist, dass man diskutiert, dass man sich sieht, dass man sich kennenlernt und dass man abstimmt und so. Und wir hätten eigentlich auch vorgehabt, so eine große Versammlung mit allen Aktiven zu wiederholen, um dann unser Programm zu beschließen und unsere Liste zu wählen. Dazwischen hätte ein Prozess stattfinden sollen, wo sich verschiedene Gruppen zusammenfinden, wo sich Bezirksgruppen treffen. Das hat, dann gab es ein paar Treffen und dann kam schon der Lockdown. Das heißt, das war schon mal ganz wirklich nicht wie geplant. Wir hatten quasi nicht die Zeit, in dieser Zeit zu wachsen. Es ist relativ schwierig. Also es hat trotzdem öffentliche Treffen gegeben, auch in der Online-Phase. Also es war so, dass die Bezirksgruppen, die sich bis dahin dann schon getroffen hatten, auf Online-Treffen umgestiegen sind. Aber für jemanden Neuen dazuzukommen zu einer Gruppe, die sich jetzt online trifft, das war schon noch ein bisschen schwierig und haben vielleicht Einzelne gemacht, aber nicht so, wie wenn man einfach vorbeischauen kann und schauen, wie die Stimmung ist oder so und Leute kennenlernen. Wir hatten Online-Talk-Formate zur Diskussion, die den Leuten sehr gut gefallen haben. Das werden wir auch jetzt weiterführen. Also da ist jetzt auch schon eine nächste Reihe geplant. Und da war ein bisschen die Feststellung, dass es eigentlich für das Diskussionsverhalten sehr, sehr viel geordneter ist als normalerweise. Also dass irgendwie es nicht zeitlich so ausufert, dass es dieses ins Wort fallen nicht so sehr gibt, dass man, wenn man sich mutet auch und so, oder dass es irgendwie dann auch den Chat daneben gibt, wo es, also das kann manchmal dann wieder auch verwirrend sein, aber da, das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht angekommen, außer dass einem dann halt irgendwann doch wirklich dieser persönliche Kontakt fehlt. Genau, also das ist dann dazwischen passiert und dann mussten wir aber wirklich zu dieser Programmabstimmung und zu dieser Listenwahl. Wir haben uns dann entschieden, die Listenwahl als Briefwahl zu machen. Das war irgendwie, und die Hearings von den Kandidatinnen, also die Kandidatinnen für die Liste, auch online zu machen. Das heißt, wir hatten dann, jeder hat ein Video gedreht und eine Selbstbeschreibung geschrieben und es gab quasi auch online, es hat sehr lang gedauert, jeder hatte dann eine halbe Stunde, man konnte sich ein- und austunen, auch ein Format, das wir live sicher nicht so gemacht hätten, weil es viel zu lang gewesen wäre, aber dann eigentlich ganz cool war, konnte man Fragen stellen und dann hat man einfach eine ganz klassische Briefwahl, wir haben dann alle nach Hause Wahlzettel geschickt, eine Wahlkommission hat das ausgezählt. Und das war, glaube ich, eigentlich auch ganz cool. Beim Programm hatten wir quasi verteilte Live-Diskussionen in Gruppen und dann auch eine Online-Diskussion, was auch erstaunlich gut funktioniert hat mit Tools, die dann automatisch auszählen. Also das war vielleicht sogar auch ein bisschen leichter. Also wir hatten tatsächlich auch bei unserer Gründungsversammlung, wo es auch Abstimmungen gab, Live-Abstimmung gab, tatsächlich auch Schwierigkeiten mit dem Zählen. Also es ist auch nicht ganz so einfach, per Handzeichen schnell zu zählen, verlässlich, wenn es knapp ist. Das war dann bei der Programmabstimmung weniger ein Problem, weil wir eine Zoom-Variante haben, wo das halt automatisch gezählt hat. Das kann natürlich auch. Und wir hatten bis dahin auch recht viele, wir haben auch andere Gremien, in denen abgestimmt wird, wo wir auch schon eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht hatten mit Online-Diskutieren und dann auch ohne Tools einfach in den Chat schreiben, plus, 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 minus, minus, minus oder so. Also das hat eigentlich auch nicht so schlecht funktioniert. Ja, und die Online-Treffen-Dynamiken hatten sich teilweise auch ein bisschen geändert, weil man so zum Beispiel Back-to-Back-Treffen haben kann, also man kann halt viel schneller von einer Konstellation in die andere switchen, man kann leichter jemanden für eine Frage dazu holen. Ich würde niemanden in ein physisches Treffen holen, wenn für 5 Minuten oder 10 Minuten Rückfrage, aber wenn man das bei einem Online-Treffen macht, kann man das, also das hat irgendwie schon andere Möglichkeiten auch gegeben. die durchaus manchmal sehr, sehr zuträglich waren. Und wir haben das teilweise auch weitergeführt, obwohl man wieder Treffen hätte machen können. Das ist mal die erste Phase. Ich weiß nicht, ich fürchte, es wird jetzt ein bisschen lang schon. Wie viel Zeit habe ich noch?
Du kannst noch ein bisschen erzählen. Okay. Kein Problem.
Ja. Okay. Weil das war jetzt mal nur die eigentlich Vorphase, der erste Lockdown. Und dann wurde wieder ein bisschen aufgemacht, dann hatten wir Unterstützungserklärung sammeln. Das war ein großes Thema, das ist schon sehr lange ein großes Thema, dass das nicht online geht, also dass das nicht einfach mit so Bürgercard wie auch bei Volksbegehren oder so überhaupt digital zu signieren ist. Es ist eigentlich eine lange Forderung und dadurch, dass es das eigentlich auch schon gibt als System, eben zum Beispiel für Volksbegehren, also es gibt diese Identifizierungsvalidierung, die offiziell auch schon funktioniert, aber für Unterstützungserklärungen geht das nicht. Und das ist natürlich einfach nur, um den Antritt zu erschweren. Wir haben dann das Sammeln trotzdem ganz normal durchgezogen, obwohl es eben im Sommer und während Corona ist. Und es hat trotzdem ganz gut funktioniert so. Aber es hat schon nochmal gezeigt, wie absurd das ist, dass sogar in dieser Situation, wo das wirklich eine Gefährdung ist, auch für die Beamtinnen, die in den Ämtern sitzen, wo man hin muss und unterschreiben muss. Also man muss diese Unterstützungserklärungen für eine Partei zum Wahlantritt tatsächlich vor Ort am Amt unterschreiben. Also das muss direkt, da muss jemand daneben sitzen, der nachher beglaubigt, dass das diese Person unterschrieben hat, die auch den Ausweis hergezeigt hat und die einzige andere Möglichkeit ist vor einem Notar, einer Notarin, was natürlich was kostet. Also das ist wirklich unglaublich aufwendig und kompliziert. Dann den eigentlichen Wahlkampf haben wir eigentlich relativ normal gemacht, weil man kann halt, also das ist halt auch so, man kann, also was kann man machen? Man muss einen Wahlkampf machen, man muss auch einen Straßenwahlkampf machen. Man kann den in Masken machen, das war auch so ein bisschen, manche haben sie gemeint, das ist total blöd, keiner will mit jemandem Maskierten sprechen. Andere haben gesagt, ja, natürlich muss man eine Maske haben, weil sonst kommen die Leute gar nicht näher ran oder so. Das haben dann halt alle irgendwie, ja, andere haben gesagt, draußen ist eh wurscht, ich weiß nicht, was Hausbesuche haben wir zum Beispiel gelassen, das wäre eigentlich eine Idee gewesen. Ich glaube auch, dass es andere Parteien schon auch gemacht haben, das ist dann auch irgendwie interessant, oft wird normalerweise postet man dann noch Fotos von sich bei Hausdurchsuchen, das habe ich nicht gesehen und dann trotzdem gehört, dass es Parteien gemacht haben, also es ist irgendwie so eine Art, ja, wir wollen das machen, aber wir wollen auch nicht zeigen, dass wir das machen, weil eigentlich ist es schon ein bisschen kritisch so. Genau. Und es gab, das war ziemlich cool, von der Stadt Wien ein Covid-19-Screening-Programm. Das wurde gar nicht so groß beworben, aber die wahlwerbenden Gruppen hatten die Möglichkeit, für ihre Aktivistinnen Schnelltests oder Tests zu bekommen. Das heißt, wir konnten in der Intensivphase jeder einmal die Woche einen Test in einem privaten Labor machen, was auch sehr viel schneller geht als die 1450 Tests. Und das war auch so eine Sache. Also das war jedenfalls gut. Wir hatten dann sogar, eine Aktivistin war einmal positiv getestet, was dann zu einer, wir haben auch eine Ärztin im Team, die uns dann, obwohl wir keine K1 waren, eine Quarantäne verordnet hat, Leuten, die mit ihr im gleichen Raum waren. Das war ja kurz vor der Wahl und wirklich dann auch ein bisschen schwierig. Sie hatte tatsächlich, also sie war positiv getestet, hatte aber nie Symptome und es sind dann auch alle negativ. Wir hatten noch diese Tests, konnten noch mal testen gehen, waren alle negativ. Aber ist natürlich eine total schwierige Situation. Was machst du dann? Also es war noch ich und auch die Anna, die auch Spitzenkandidatin war, dann halt 2 Tage zu Hause. Und das, also wir haben auch verschiedene Veranstaltungen dann absagen müssen. Deswegen, ja, total schwierig. Bei der, dann waren auch noch Leute in Quarantäne bei unserer Wahlparty, also am 11. Oktober. Es war ja auch immer die Frage, wenn man tatsächlich in Quarantäne ist am Wahltag und keine Wahlkarte hat, dann läuft irgendwann, es gab Konstellationen, in denen man nicht mehr hätte wählen können, wenn man sich nicht gekümmert hat, keine Wahlkarte mehr kriegt und dann am Wahltag nicht mehr ins Wahllokal kommt. Da war auch dann noch mal kurz Panik bei uns, aber ich glaube, am Ende haben es alle geschafft. Ich glaube, irgendjemand ist geschickt worden mit einer Vollmacht ins Amt, um die Wahlkarte am letzten Tag noch zu bekommen und dann sie abgeben. Also es war auch teilweise dann noch ein bisschen stressig, aber alles irgendwie gegangen. Bei der Wahlparty hatten wir dann auch versucht, die war dann, genau, die war draußen. Dann hat unsere Ärztin und ein Pfleger im Team, hatten wir schnell Schnelltests gekauft und eine kleine Teststraße gemacht. Auch sehr aufwendig, damit alle teilnehmen können, weil wir gesagt haben, wir packen das einfach nicht, dass wir keine Wahl, also ja, es war eh draußen und so, aber nicht miteinander irgendwie sein, am Wahltag geht nicht. Und dann waren die meisten halt getestet, Donnerstag oder Freitag. Und die, die nicht getestet waren, mussten einen Schnelltest machen mit Abstrich. Und es gab ein Online-Programm dazu. Ja, also schon mal sehr, und dazu ist dann auch noch gekommen, dass die Auszählung ja viel länger gedauert hat wegen der vielen Wahlkarten. Also war in vielerlei Hinsicht sehr ungewöhnlich und die Endergebnisse waren dann erst am Dienstag, schon doch recht weit entfernt von denen am Sonntag, das wussten wir auch. Dass, also schon im Vorhinein war klar, dass die weniger Gewicht haben werden als in anderen, zu anderen Wahlen. Ja.
Na, auf jeden Fall ein Mehraufwand, ein starker und wie auch für Max oder für Fridays for Future die Straße natürlich auch ein Ort wie ist, der wichtig ist, genauso wie für euch. Möchte ich auch Theresa vielleicht dann gleich als nächstes bitten, was dazu zu sagen, sozusagen, auch weil die Straße ja auch ganz zentral ist für den Verkauf der Straßenzeitung Augustin. Und da wäre es halt spannend, wie hat sich das abgespielt, weil der Augustin wurde ja weiterhin auf der Straße beziehungsweise auch an fixen Standplätzen und es wurden Aktionen gestartet, aber auch die Umstellung ins Digitale hat ein bisschen eine Rolle gespielt und da wäre auch spannend, was für Herausforderungen beim Augustin da sozusagen dazugekommen sind und womit die Leute vom Augustin konfrontiert waren.
Ja, genau, wie du eh schon richtig gesagt hast, wurde beim Augustin seitens der SozialarbeiterInnen eine Anfrage beim Bundesministerium für Soziales bezüglich des Straßenverkaufs während der Corona-Krise bzw. während des Lockdowns veranlasst. Relativ schnell kam dann ein offizielles Schreiben bzw. eine offizielle Bestätigung des Bundesministeriums, dass die VerkäuferInnen weiterhin auf der Straße verkaufen dürfen, weil es sich eben auch beim Straßenverkauf um einen beruflichen Zweck handelt. Wie wir wissen, waren die früher stark frequentierten Straßen und Plätze, wo die VerkäuferInnen standen, um den Augustin zu verkaufen, mit Mitte März auf einmal leer. Ja. Und da die VerkäuferInnen fixe Standplätze haben und diese in der Regel auch nicht wechseln, zahlte es sich für viele VerkäuferInnen zunächst einmal nicht aus, weiterhin auf der Straße zu stehen. Auch gehörten oder gehören manche einer Risikogruppe an und man hatte schlichtweg Angst und Sorge, auf der Straße zu verkaufen. Und somit verlor auch diese sogenannte digitale Standplatzkarte des Augustin vorübergehend ihre Gültigkeit, die etwa 100 der 400 registrierten VerkäuferInnen in Wien und Umgebung umfasst und deren fixe Standorte markiert. Diese digitale Standplatzkarte ist eine statische und da werden die VerkäuferInnen quasi mit Name, Bild, Standort und wenn gewünscht einer kurzen Passage zur eigenen Person abgebildet. Ja, auch in den Vereinsräumlichkeiten, der Augustin wird ja durch einen Verein getragen, mussten Änderungen und Schließungen vorgenommen werden. Die Kommunikation dieser Änderungen vom Vertrieb, also von den SozialarbeiterInnen an die VerkäuferInnen, gestaltete sich äußerst schwierig. Warum? Weil einfach viele der VerkäuferInnen über kein Mobiltelefon oder keine gültige Telefonnummer verfügen oder schlicht nicht erreichbar waren. Und daher erfolgte so mancher Kommunikationsweg einfach über ein Schild vor der Tür der Vereinsräumlichkeiten mit "Wir haben zu". Und für manche VerkäuferInnen war das natürlich fatal, ja, weil dieser Sozialraum für viele eine wesentliche Rolle spielt. Es gibt eben viele, die die Vereinsräumlichkeiten aufsuchen, einfach um unter Menschen zu sein, um nicht alleine zu sein, um sich ein bisschen unterhalten zu können oder eben einen der drei funktionierenden Computer zu nutzen, beispielsweise auch um Online-Anträge auszufüllen. Und mit dem Wegfall dieses Sozialraums und auch dem dortigen Austausch gingen vermehrt Einsamkeit, Ungewissheit, ganz stark aber auch Existenzängste einher. Daher waren die SozialarbeiterInnen vor allem damit beschäftigt, mal den VerkäuferInnen mittels eines Einsamkeitsmanagements sozusagen zu unterstützen. Eine weitere Herausforderung bestand auch darin, genügend Geld zu generieren, um den Verein einmal über Wasser zu halten, gleichzeitig aber auch die Verkäuferinnen weiterhin zu unterstützen, finanziell vor allem, und ganz besonders jene, die eben gänzlich von den Einnahmen des Straßenverkaufs abhängig sind. Die Straßen waren ja Mitte März wie leergefegt. Das bedeutet, die Verkaufszahlen und damit ein erheblicher Teil des Einkommens für den Verein, aber auch das Einkommen für den einzelnen Verkäufer, die einzelne Verkäuferin, reduzierte sich ganz massiv. Und da der Begriff Straßenzeitung ja schon irgendwo suggeriert, wo verkauft wird, diese Infrastruktur aber dann fast gänzlich weggefallen ist, stand der Augustin vor der mehr oder weniger alles entscheidenden Frage, was machen wir, damit die Leute nicht vergessen, dass es uns gibt? Und das wurden dann eben Pop-up-Verkaufsplätze organisiert, wo ein kontaktloser Verkauf möglich war. Es wurde eine digitale Version der Zeitung ins Leben gerufen, die über die Webseite zu erwerben war. Es wurden Kooperationen gestartet und genutzt oder eben Brücken gebaut, wie beispielsweise mit der Apothekerkammer. Der Augustin durfte da circa in 14 Apotheken wienweit Zeitungen auflegen, oder eben dem Adamer Biokistel mit der Möglichkeit, neben Obst und Gemüse auch mal einen Augustin mitzubestellen. Weiteres wurde dann auch eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen. Und dem Augustin und seinen VerkäuferInnen ihre Arbeit mal fürs Erste gesichert hat. Das Geld wurde aber nicht an alle Verkäuferinnen gleichermaßen aufgeteilt, sondern es wurden erst einmal Personen, die es am dringendsten notwendig hatten, bevorzugt. Da war es eben auch ganz spannend, weil eine Machtverschiebung zugunsten der SozialarbeiterInnen erkannt werden konnte, denn sie waren es, die letztendlich entscheiden mussten, wer wann wie viel bekommt von den VerkäuferInnen. Genau, eben um Aufmerksamkeit zu erregen, um sichtbar zu werden, um sichtbar zu bleiben, wurde stark mit den klassischen sozialen Medien, vor allem mit Facebook und Twitter gearbeitet, um eben diesem Aufmerksamkeits- und Sichtbarkeitsverlust auf der Straße entgegenzuwirken. Und somit eben auch medial sichtbarer zu werden. So ersetzte Facebook kurzzeitig die vorher erwähnte digitale Standplatzkarte und es wurde eine alternative Auflistung mit vergleichsweise sehr wenigen Plätzen angefertigt, an denen gewisse VerkäuferInnen während des Lockdowns eben verkauften. Diese Liste wurde dann immer wieder aktualisiert, bis sie circa Anfang Mai nicht mehr notwendig war, da der mehr oder weniger gewohnte Straßenverkauf fortgesetzt werden konnte. Ja, also all diese Alternativangebote und Veränderungen und vieles mehr wurden über die sozialen Medien kommuniziert. Und ja, wie bei vielen, so war auch beim Augustin mit Mitte März eine sehr, sehr deutliche Steigerung der medialen Arbeit und der medialen Aktivität zu erkennen. Ja.
Das Medienthema und das Aufmerksamkeitsthema möchte ich da gleich aufgreifen und vielleicht auch wieder gleich an Max weitergeben, weil ihr habt ja als Fridays for Future in der Krise auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es eben nicht nur eine Krise gibt, sondern dass jetzt auch die Zeit ist, dass in Sachen Klimawandel auf allen Ebenen aktiv zu bleiben und auch zu werden wichtig ist. Und zugleich haben aber viele große Medien das Thema Umweltschutz, aber auch Artensterben, also alles, was mit Klima zu tun hat, auch ein bisschen gefühlt hinten angestellt. Wie habt ihr mit diesem vielleicht auch damit einhergehenden Aufmerksamkeitsverlust gearbeitet? Wie seid ihr mit dem umgegangen? Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass ihr halt auch zum Beispiel jetzt nicht wie sonst oder zumindest in einer kurzen Zeit des radikalen Lockdowns jetzt nicht unbedingt zehntausende Leute direkt auf die Straße bekommen habt dadurch.
Wir haben intern uns sehr viele Gedanken dazu gemacht. Wir haben sogar zwei temporäre Arbeitskreise dazu national aufgemacht und uns nur mit dieser Frage beschäftigt, was ist unsere Strategie während Corona? Wir hatten irgendwie Corona jetzt und Post-Corona, also was danach kommt und so, weil danach wird natürlich irgendwie alles ein bisschen anders sein. Ja, wir haben da lang und breit rum überlegt. Meine persönliche Meinung wäre es gewesen, chillen wir mal, weil wir können sowieso nichts machen, weil wir eben die Straße brauchen. Aber eben, wir haben halt den weltweiten trotzdem durchgezogen. Ich meine, war schon einigermaßen erfolgreich. Was wir dann auch noch gemacht haben, ist, wir haben diesen Klima-Corona-Deal aufgesetzt. Also, dass eben die Regierung in diesen Budgetverhandlungen auch das Klima berücksichtigen soll. Und wir waren vehement gegen die Finanzierung der Auer mit ihren Arbeitsplätzen. Also, dass das eigentlich nicht geschehen hätte sollen. Ja, und diesen Klima-Corona-Deal haben wir am Camp for Future. Das war ein mehrwöchiger Event, wo wir gecampt haben vom Bundeskanzleramt. Haben wir diesen Klima-Corona-Deal quasi, haben wir da protestiert, dass der Gehör finden soll in diesen Verhandlungen. Und am Ende dieses Events haben wir ein Schildermeer veranstaltet. Also Schildermeer, was, also das ist ein, wir haben einfach viele Schilder gemacht und die Leute dazu eingeladen, Schilder zu basteln und haben die dort aufgelegt auf der Wiese und so, dass wir halt wieder mal so eine Gruppenaktion haben, weil wir haben gelernt aus vergangenen Aktionen, dass die Leute am ehesten motiviert sind, wenn sie auch mitmachen können bei etwas. Also vielleicht sagt irgendjemandem dein Ort was. Da haben wir in vielen Ortschaften dezentral Streiks gemacht. Nur nicht wir haben die Streiks gemacht, sondern die Privatpersonen selbst. Also wir haben einfach nur dazu aufgerufen. Die konnten ihren Streik auf unserer Webseite anmelden und konnten dann selber in ihrem Ort, in ihrem Örtchen eine Aktion machen. Und sie haben uns dann die Bilder geschickt und wir haben dann daraus Social Media Postings und Videos gemacht, wo wir diesen Inhalt aufbereitet haben. Ja, und das haben wir beim Schildermeer auch gemacht. Das war ziemlich effektiv. Also ich glaube, wir wurden sogar mal von der ZIP erwähnt, ein bisschen vom ORF. Ja, also es hat schon was gebracht. Also zusammenfassend, Klima-Corona-Deal, Schildermeer, Camp for Future. So haben wir uns Gehör verschafft. Dennoch wurden wir weitestgehend, glaube ich, ignoriert von den Medien. Ich habe das leider nicht so ganz im Blick. Das ist auch noch so ein langfristiges Projekt, was wir machen wollen, dass wir die Medien genau monitoren bezüglich unserer Präsenz. Ja.
Ja, aber Social Media kann da sozusagen gewisse Lücken füllen, aber nicht alle wahrscheinlich, nehme ich an, ne?
Ja, das ist halt das Problem. Also wir reden immer von der Bubble, der grünen Bubble. In der sind wir halt leider gefangen. Also nicht nur unsere Accounts von Fridays for Future selber, sondern auch unsere Privataccounts, weil wir natürlich alle uns gegenseitig folgen, dem Account folgen. Und jetzt eine Person, die noch unentschlossen ist zum Klimathema oder sich nicht auskennt, mit der haben wir eigentlich eher nicht zu tun, weil natürlich erzählen wir unseren Freunden davon. Und das führt dann algorithmisch dazu auf Social Media, dass die Leute davon eher nicht hören. Also besonders auf so sozialen Medien wie Facebook und Instagram, wo ja eher alles aus Wänden besteht, kann man das nicht so leicht algorithmisch hochspülen, wie zum Beispiel auf Twitter mit trending Hashtags oder so. Also es ist deutlich schwieriger auf Social Media, ja.
Ja, aber dann will ich das auch vielleicht gleich auch noch an Angelika weiterspielen, sozusagen, weil Links hat ja auch im Wahlkampf immer wieder kritisiert, dass die Massenmedien sozusagen auch eure Wahlliste ein bisschen ignoriert haben. Und ihr habt aber viele kleine Aktionen gestartet und ihr habt auch viel über Social Media gearbeitet. Und konntet ihr euer Klientel so auch so gut erreichen? Kann man die Öffentlichkeit der Massenmedien da auch ein wenig ersetzen vielleicht?
Also ganz ersetzen denke ich nicht. Wir konnten, glaube ich, ganz gut mobilisieren und wir hatten schon für unsere Aktionen auch eine sehr große Reichweite auf Social Media. Wir hatten drei größere Aktionen. Zweimal waren das riesige Schriftzüge am Boden, einmal anlässlich von Flüchtlingskatastrophe in Moria, das abgebrannt ist. Und wir hatten dann vor Leerstand in Wien geschrieben, wie viel Platz dort ist und Drohnenfotos gemacht. Die waren wirklich sehr eindrucksvoll und das war auch irgendwie so quasi Input, das praktisch zusammenzudenken. Irgendwie da Leerstand, da Leute, die Wohnungen brauchen. Es ist eigentlich ziemlich einfach so. Das andere war dann das Markieren von Unternehmen, wie viele Menschen sie gekündigt haben und wie viel Staatshilfen in Millionen sie bekommen haben, auch wieder mit diesen großen Schriftzügen und Drohnenfotos und dann am Ende noch so ein Monster-Transparent, wie wir es genannt haben, 10x40 Meter für das neue Rote Wien und auch wieder schöne große Fotos. Und das so als Bildmaterial ist es auch ganz gut gegangen eigentlich auf Social Media. Ich glaube, das ist trotzdem, und ich glaube, es hat tatsächlich, also wenn man offen ist für diese Dinge, dann spürt man da schon, also wenn man irgendwie Freunde hat, die Freunde haben oder irgendwie sich annähernd dafür interessiert, dann ist das etwas, was man teilt, dann ist das auch etwas, was einen irgendwo berührt oder einen motiviert oder so. Aber es ist eben, wie gesagt, nicht zu vergleichen mit breiten Massenmedien. Also das glaube ich tatsächlich nicht. Wir sind ein paar Mal in den Privatmedien, im Privatfernsehen untergekommen, aber eben im ORF wirklich kaum. Also so sekundenweise in der ZIP oder so. Und das ist grundsätzlich ein Problem. Also da gibt es, ich meine, das wird vor jeder Wahl von den neuen und kleinen Parteien halt angeprangert quasi. Das ist die Tradition beim ORF, immer nur die Parteien einzuladen, die schon im Vertretungskörper sind. Außer bei den Grünen, wie sie nicht im Parlament waren, wurden sie auch eingeladen, bevor sie wieder reingewählt worden sind. Genau. Ob das journalistisch einen Sinn macht, ist dahingestellt. Vor allem sind die waren es da auch nicht so wahnsinnig viele. Also es waren in dem Fall nur 3 Parteien, die nicht eingeladen waren. Also jetzt nicht sozusagen eine unüberschaubare Fülle an Diskussionsteilnehmerinnen, dass es sich überhaupt nicht mehr ausgehen würde. Genau. Ja, und wie man das in der Situation macht, ich glaube, man muss es einfach weiter probieren mit Aktionen. Man muss sich bekannt machen, auch quasi zwischen den Wahlkämpfen. Man muss es auf der Straße versuchen und über praktische Projekte, die wirklich einen Unterschied auch im Leben der Leute machen. Ja, und irgendwann muss man es halt auch ohne die großen Medien schaffen, fürchte ich. Wir hatten übrigens auch noch eine Anekdote auch zum Privatfernsehen, wo wir schon eingeladen waren. Ich war auf Ö24 eingeladen in einem Tierschutzformat von Sebastian Bormene. Da hat er so einen Wienwahl-Tierschutzcheck mit den verschiedenen Parteien. Und die Clips von allen anderen Parteien sind noch online gegangen. Die kann man online sehen. Und der von links wurde nur ausgesendet und ist niemals online gegangen. Das heißt, es gab sogar da... Sogar wenn wir wo vorgekommen sind, war es oft immer noch verzögert, war es immer noch weniger online, war es immer noch, also auch sozusagen nach diesen Formalkriterien ist es nicht, sich nicht ausgegangen. Ich weiß nicht wieso, aber ja, leicht hatten wir es nicht.
Gut, da ich sehe, die Zeit ist schon etwas fortgeschritten, vielleicht noch eine letzte Frage, mit der ich die ich vielleicht auch in die Runde geben möchte und dann nachher vielleicht zum Publikum öffnen möchte, hoffentlich mit vielen Fragen auch von der Crowd. Und dann sozusagen zum zweiten Teil des Panels übergehen. Aktuell scheint es ja so zu sein, dass die Corona-Situation sich eher weiter verschärft, dass Maßnahmen international gesetzt werden und bei uns natürlich auch verschärft werden, was dann auch wiederum wieder die Mitbestimmung und die Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern erschwert. Vielleicht gibt es eine Vision, eine Idee, einen Wunsch. Was müsste sich ändern? Vielleicht auch im Großen oder im Kleinen vielleicht auch, damit die Stimmen aller nicht verhallen, sondern auch gehört werden können in so einer Situation. Und vielleicht auch, was wir für Erfahrungen, die wir vielleicht auch gesammelt haben, im auch Umgang vielleicht mit digitalen Medien, im Lockdown oder darüber hinaus, wie wir die sozusagen aus der ersten Welle mitnehmen können, vielleicht in die zweite, aber auch darüber hinaus sozusagen auch für die weitere Zukunft etwas lernen können. Und ja, dazu möchte ich das Wort an sozusagen die Runde richten. Vielleicht Theresa, du zum Augustin vielleicht zuerst und dann gerne direkt nahtlos zum Publikum.
Ja, also ich glaube, was eben auch den Augustin betrifft, das ist irrsinnig wichtig, vor allem eben bei den sozial benachteiligten Personen mal anzusetzen und zu sagen, vor allem Digitalisierung ist natürlich auch für die ein großes Thema und war eben auch schon vor der Corona-Pandemie ein großes Thema. Beim Augustin jetzt ganz schnell angesprochen, die haben ein Digitalisierungsprojekt am Laufen. Das ist quasi eine internationale Anleihe. Dieses Digitalisierungsprojekt ist quasi sozusagen eine digitale Lese- und Zahloption, die alternativ angeboten werden soll zur Printausgabe des Augustins. Und das geht eben auch mit irrsinnig vielen Herausforderungen einher. Einerseits muss es finanziert werden, es muss eine neue Kampagne für junge LeserInnen gestartet werden, da es genau diese abholen und dazugewinnen soll. Und es kommen eben auch andere Aufgabenbereiche für die SozialarbeiterInnen hinzu, eben die Kontoführung für jeden Verkäufer, jede Verkäuferin. Genau, also ich glaube, da ist es ganz wichtig, da mal anzusetzen und voll.
Ja, danke. Vielleicht Max, auch vielleicht in Bezug darauf, was ihr euch vielleicht bewahrt. Gibt es irgendwas, was sich vielleicht auch nach der Krise vielleicht weiterhin bewährt? Irgendwas, was ihr ausprobiert habt, sozusagen online?
Irgendein Mechanismus? Ja, genau. Ja, das habe ich nämlich vergessen am Anfang zu erwähnen, die internen Änderungen, die sich ergeben haben aufgrund der Krise, weil wir konnten uns ja natürlich nicht mehr treffen oder waren sehr vorsichtig natürlich, damit wir nicht selber zu einem Cluster werden, sind wir bis jetzt nicht, Gott sei Dank. Wir kommunizieren schon seit 2019 vor dem Sommer auf Slack intern. Das ist unser Kommunikationshub sozusagen. Das blieb auch so und das hat auch vieles einfach gemacht. Zusätzlich dazu, statt den Treffen, haben wir Zoom verwendet für die Arbeitstreffen, weil jeder Arbeitskreis hat eigentlich im Schnitt so wöchentliche oder zweiwöchentliche Treffen. Und das hat es ordentlicher gemacht, also genauso wie bei Links. Wir sind uns weniger ins Wort gefallen, die Treffen waren kürzer. Es waren aber auch tendenziell weniger Leute dabei, also weniger aktiv. Also das ist halt auch wieder ein Nachteil. Deswegen ist jetzt der Schrei, dass wir uns wieder mehr physisch treffen, da. Also das wollen wir schon. Und natürlich, es stärkt das Gemeinschaftsgefühl, das ist klar. Also was bleibt ist, wir werden wahrscheinlich immer noch ein paar Treffen online machen, weil es einfacher ist, wir müssen nicht wohin fahren, aber größere Treffen, wo es um die Gemeinschaft geht, wollen wir schon physisch halten. Ja, und die Abstimmungen, wir haben natürlich auch intern Abstimmungen, die haben wir in der Krise auf Slack gemacht, einfach mit Emojis, das hat funktioniert. Und wenn wir uns physisch treffen, dann machen wir die mit Handzeichen. Und ja, klar, da gibt es Abzählungsprobleme. Wir machen das halt ein bisschen verspielt. Wir laufen halt einfach durch den Raum und tapsen die Leute an, die aufzeigen und zählen das so durch. Das geht ziemlich schnell bei so einer Runde von 70 Leuten. Denn was ich nämlich auch vergessen habe zu erwähnen, wir hatten nämlich ein Bundesplenum sogar digital. Wir haben die sonst immer physisch an irgendeinem Ort in Österreich, das wechselt, und diesmal war er digital, das haben wir auch über Big Blue Button gemacht, und das hat, oder? Nein, ich glaube, es war Zoom, wir haben Big Blue Button erwägt, aber dann hat irgendwas nicht gepasst. Ja, und das hat auch funktioniert, und diesmal, das kommende, das ist, glaube ich, circa in einem Monat, wird auch wieder digital sein, weil es sich ja jetzt eben wieder verschlechtert. Und wir wollen da nicht irgendwas durch Österreich transportieren.
Ja, ja, das wäre nicht so gut. Auch vielleicht dann die mediale Aufmerksamkeit nicht so optimal wäre. Ja, Angelika, bei dir noch vielleicht eine kurze Meldung vielleicht dazu, was für euch mitzunehmen ist.
Also teilweise sicher diese Arbeits-Online-Treffen, die wir auch so gemacht haben, wie es eigentlich gar nicht notwendig war, einfach eben, weil die Wege hin und her schwieriger sind, weil man flexibler ist mit kürzeren Treffen, wegen einer halben Stunde irgendwo hinfahren durch die halbe Stadt, das ist halt mühsam. Also man hat dann auch irgendwie mehr Mut dazu, das wirklich kurz zu halten, sich kurz einzuschalten. Das kann am Abend sein, deswegen muss ich nicht irgendwie, deswegen kann ich trotzdem noch zu Hause kochen oder so. Also das hat schon, glaube ich, vieles einfacher gemacht. Und das haben wir schon auch erlebt, dass es Leute sozusagen in der Not dazu gebracht hat, das einmal zu probieren, also ernsthaft zu probieren, die das davor einfach nicht gemacht hätten. Also ich persönlich als jemand, der jetzt nicht so viel Angst vor irgendwelchen neuen Programmen hat, habe mir das, war irgendwie insgesamt, habe ich mich am Anfang schon auch wirklich sehr gefreut, dass jetzt einfach alle mal in der Not, das jetzt einfach durch müssen und das einfach jetzt mal machen müssen und sich danach eh vielleicht ein bisschen dran gewöhnen. Also natürlich ist es technisch immer noch, gibt es jedes Mal eben ein Problem mit den Kopfhörern und den Speakers oder wie auch immer, aber so ein bisschen haben auch Leute das jetzt mal gemacht, die das eigentlich sonst eher ablehnen, und das finde ich schon gut. Ich finde es ja auch spannend mit internationalen Treffen, die jetzt auch sehr viel einfacher möglich sind, und da frage ich mich schon manchmal, warum hat man das vorher, warum hat es da früher so einen argen Widerstand gegeben, das online zu machen, wenn es die Tools eigentlich gibt, wenn man nicht durch halb Europa reisen muss und sich jetzt einfach in irgendeinen Talk einklinken kann, irgendwo zuhören kann, wo man sonst einfach nicht die Möglichkeit gehabt hätte, weil das halt nicht online war. Das sind, finde ich, schon Dinge, die kann man auch weiterhin sich überlegen in Sachen Inklusivität, in Sachen natürlich auch Sustainability, nicht herumfliegen zu müssen oder so, wie man da eine Balance schafft zwischen Online-Treffen und digitaler Teilhabe und echten, wo man sich denkt, okay, irgendwann muss ich die Leute schon noch treffen, aber vielleicht nicht für jeden Talk und für jedes Arbeitstreffen oder so. Mhm.
Gut, ja, ich finde, das rundet das schön ab, und ich möchte jetzt gerne, sollte es Fragen aus dem Publikum geben, vielleicht den Jürgen fragen, sozusagen von, gibt es Fragen aus dem Publikum?
So, hallo. Ich bin auch wieder da. Ja, wir haben eine Frage aus dem Publikum, und zwar, wer waren aus der Lockdown-Situation und der Verschiebung in Richtung digitale Teilhabe an Projekten? Wer waren da aus eurer Sicht die Gewinnerinnen, die Verliererinnen? Also in Richtung, glaube ich, so ist gemeint, welche Gruppen, welche Gesellschaft stichten? Kann man da irgendwas Spezielles ausmachen? Vielleicht habt ihr da einmal kurz eine Runde durch.
Wer möchte was sagen? Vielleicht Angelika?
Ja, also Verlierer sind eindeutig die, die sozusagen überhaupt keinen digitalen Zugang haben. Also ganz, ganz klar. Und das gibt es halt tatsächlich noch. Das sind, glaube ich, vor allem ältere Menschen. Wir hatten auch ein paar ältere Menschen, die es wirklich sozusagen sehr offen probiert haben und trotzdem wirklich jedes Mal, wenn dann wieder was Neues gekommen ist und wieder was Neues ausprobiert worden ist, einfach schon geseufzt haben irgendwie und sich dann nochmal drauf eingelassen haben. Aber da hat man schon gemerkt, das ist sehr schwer, und das hat auch einfach nicht bei allen so funktioniert. Beziehungsweise auch bei denen, die halt nicht die Geräte haben einfach. Also die keine funktionierenden Laptops haben, gibt es einfach auch, wenn man nicht am Laptop arbeitet oder wenn man sich das nicht leisten kann, dann hat man das einfach nicht, das Equipment, wenn die Kopfhörer nicht funktionieren, wenn die Lautsprecher ausfallen oder so. Also das ist schon wirklich so irgendwie einen Minimalstandard an irgendwie Vertrautheit mit Computern zum Beispiel in der Arbeit, auch von der Generation her, und das Equipment ist halt einfach so eine Baseline irgendwie. Und dann glaube ich, dass es bevorzugt hat, eben fast schon, also weil wir das jetzt auch doch mal gesagt haben, so irgendwie, es kriegt eine andere Dynamik. Also es ist nicht mehr nur so ein lauter sein und sich ausbreiten können, sondern ein bisschen geordneter. Das ist, glaube ich, innerhalb dieses Segments von Leuten, die das gerne nutzen und nutzen können, dann vielleicht ein bisschen die ruhigeren oder ein bisschen so jetzt, ja, also so technischeren Leute oder so bevorzugt. Aber das ist wirklich nur so ein Gefühl, weil das ist jetzt, also ob es da so einen großen Unterschied macht, weiß ich nicht. Aber allein schon emotional so. Also es gibt halt Leute, die haben nicht so ein Problem, den ganzen Tag zu Hause vom Computer zu sitzen, und andere Leute, die das wirklich so spüren. Und in der Politik und in, gerade in so Gruppen gibt es natürlich schon auch viele, denen das richtig, richtig abgeht. Also die das halt machen, weil sie Leute mögen, weil sie gerne in Gruppen sind und so. Und für die ist das dann auch nicht wirklich so ein Ersatz wie für Leute, die halt gerne den ganzen Tag vom Bildschirm verbringen.
Ich glaube, das ist auch gerade bei dir, Theresa, beim Augustin mit den, ich glaube, du hast gesagt, 3 funktionierende Computer im Lokal, auch ein bisschen ein Problem wahrscheinlich.
Genau. Sorry, da wollte ich eben genau anschließen, was das Equipment anbelangt. Eben 3 funktionierende Computer, oder auch die SozialarbeiterInnen teilen sich zu 4 oder 5 eben einen funktionierenden Computer. Es kam auch ganz stark hervor, eben so diese 3 funktionierenden Computer, das ist so das Fenster zum Digitalen quasi, das einzige Fenster sozusagen. Und eben, wie ich auch erwähnt habe, es werden ja da sehr viele Online-Anträge und Formulare und quasi behördliche Wege getätigt. Also ich glaube, jene Personen, die sowieso schon sozial benachteiligt sind in unserer Gesellschaft, hat das nochmal viel, viel stärker getroffen. Ja, und eigentlich würde ich nur wiederholen, was Angelika gesagt hat. Also jene Personen, die es sowieso leichter haben, sozusagen, genau, die wurden dann auch bevorzugt.
Siehst du da noch bestimmte Gruppen bevor- oder benachteilt, Max, die noch nicht genannt worden sind?
Also da fällt mir noch eben, ich wollte noch sagen, Devices, ja, weil wir hatten wenig Leute, fiel mir dann auf, die Laptops haben, und die haben dann meistens am Handy teilgenommen an unseren Arbeitstreffen, und da war Zoom von Vorteil, weil es halt eine App hat. Und jetzt kommen wir zu der weiteren Gruppe. Wir haben ein paar wenige Leute auch bei uns, die sehr datenschutzaffin sind und auch bezüglich ihrer eigenen Daten, wo sie die da hinspielen. Und diese Leute wollten dann nicht auf Zoom teilnehmen, was schwierig war. Und dadurch mussten wir bei so größeren Treffen, die ganze Bewegung betroffen haben, mussten wir extra jemanden dazu abstellen, der mitschreibt live, also ein Live-Protokoll führt auf Slack in einem Kommentar-Thread, wo dann diese Person mitlesen kann. Und wir haben auch während der Krise die ganze Zeit versucht, Alternativen zu finden zu Zoom, und es hat aber leider nichts funktioniert. Und die meisten Alternativen, so wie auch BigBlueButton hier, sind im Browser, und das funktioniert bei sehr vielen Leuten nicht. Also da musst du dann immer irgendwelche Sachen einstellen, und dann sind die Leute wieder überfordert, und dann geht's nicht. Und am Handy geht's noch schlechter, weil da öffnet sich's auch im Browser. Also eine Client-App wäre wirklich, wirklich wichtig, damit das besser läuft auf solchen Plattformen.
Wir sehen es ja auch hier, wenn ich da vielleicht mich reinhängen darf, die Privacy Week. Wir haben natürlich auch immer versucht, die Teilhabe möglichst vielen Menschen zu ermöglichen. Deswegen in diesem Jahr wollten wir es auch kostenlos anbieten, was wir damit natürlich auch tun. Es wäre als Präsenzveranstaltung auch kostenlos gewesen, also um möglichst vielen Leuten das auch zu ermöglichen, denn wir finden, Bildung sollte jetzt nicht unbedingt eine Frage des Geldbeutels sein müssen oder dürfen. Aber wie die Angelika auch richtig sagt, wir haben auch hier jetzt trotz allem, obwohl wir versuchen, einen möglichst barrierefreien Zugang zu ermöglichen, unterm Strich bleibt es eine Technikhürde, die halt genommen werden muss, auch wenn sie vielleicht nicht wahnsinnig hoch ist. Ich brauche einen Browser und eine Internetverbindung und eine Adresse, aber ich brauche trotzdem ein bisschen Hardware und ein bisschen ein Basisverständnis, in jedem Fall mal dann. Das ist keine Frage. Liebe Leute, liebe Angelika, liebe Theresa, lieber Peter, lieber Max, lieber Thilo, vielen, vielen Dank für eine super spannende Runde. Wenn es jetzt Fragen gibt, wenn ihr mit dieser tollen Runde hier noch weiter diskutieren wollt, dann kann ich euch in den Pausenraum schicken. Hier privacyweek.at Pausengespräche. Wir haben hier einen schönen Raum für euch vorbereitet. Ihr findet es auch direkt neben, hier am Desktop, neben dem Stream oder am Smartphone unter dem Stream, den Link Pausenraum oder Pausengespräche. Einfach auf diesen draufklicken, den Namen eingeben. Ihr könnt natürlich anonym mitchatten, mitreden. Ihr könnt auch eure Fragen weiterhin unter dem Hashtag PW20, PW20 online stellen. Wir reichen das dann super gerne und hoffentlich instant weiter. In diesem Sinne, ich darf euch virtuell hinüberschupfen, mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken und wünsche euch noch eine spannende und anregende Diskussion. Dankeschön.
Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch euch.
Vielen Dank.
Dankeschön.